Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spontanen Ausgabe von Farm Now. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Holger Henjes. Er ist nicht nur DBV-Vizepräsident, sondern auch der Präsident vom Niedersächsischen Landvolk. Und nicht nur das, er war einer der Hauptprotagonisten der Meldung der Woche in der Agrarpolitik, und zwar die ZKL-Abschlussbericht veröffentlicht. Ich habe die aktuelle Ausgabe unserer Wochenzeitung gerade hier. Ich sehe viele glückliche Gesichter, erleichterte Gesichter auf dem Titelbild, auf dem Gruppenbild. Zunächst möchte ich mal gratulieren, Herr Henjes, dass Sie das gemeistert haben, dass Sie das abgeschlossen haben. Und wie geht es Ihnen nach dem Abschluss, ein paar Tage später?
Ja, eine gewisse Erleichterung ist tatsächlich vorhanden, so ein Projekt nach 2 Jahren und vor allem nach einem sehr intensiven Jahr dann auch mal abzuschließen und es auch einem positiven Ende zuzuführen. Das ist ja auch heutzutage wichtig, dass man auch einen Konsens mal findet. Also da bin ich schon ganz zufrieden drüber. Und ehrlich gesagt, zum Schluss redet man ja nur über die Sachen, wo man sich nicht einig ist. Man wundert sich dann mal, wenn man mit ein paar Tagen Rückblick schaut, über wie viel man sich vorher schon einig war. Also was einem auch wichtig war, was man aber erstmal exemplarisch an der Seite gelegt hat, weil das da, wo die Konflikte waren, die hat man ja bis zum Schluss gehabt. Von daher kommt die Zufriedenheit langsam schleichend.
Ja, das war auch meine erste Frage, nachdem ich den Bericht jetzt reinbekommen habe, war: Sind die alle so erleichtert, weil es jetzt endlich vorbei ist oder weil sie auch wirklich ein tolles Ergebnis erzielt haben? Also mal persönlich gesehen von allen, sind sie inhaltlich damit, es ist ein Kompromiss, ja, aber sie finden das Ergebnis gut?
Also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, tatsächlich, weil wir auch viel wichtige Angelegenheiten der Landwirtschaft eingebracht hat. Es ist natürlich keine sofortige Handlungsanweisung, mache Gesetzestext Y so und so, ändere Paragraphen anders so und so, aber es ist schon mal eine Richtung, auch für die Politik, und es gibt halt 3 große Gründe, warum das gut ist. Also erstens, dass wir grundsätzlich in der Gesellschaft auch bei Konflikten sind noch es möglich ist, eine gemeinsame Lösung zu finden, also dass man auch noch wieder zusammenkommt. Das halte ich schon für wichtig. Das Zweite aber auch, dass wir uns darauf verständigt haben, dass Landwirtschaft wirklich überreguliert ist und dass das auch abgebaut werden muss. Und das ist schon die Grundrichtung, stimmt erstmal. Und dann kann man über Details kann man natürlich sprechen. Manche haben wir mehr von unseren Forderungen durchgebracht, in anderen mussten wir uns ein bisschen zurücknehmen und gesagt, gut, dann schreiben wir das so eben noch nicht so auf. Aber es ist nichts, wo ich sage, das geht, oh Gott, das geht gar nicht. Da ist uns was richtig untergelaufen. Aber es sind etliche Punkte drin, wo ich sage, das wäre ein deutlicher Fortschritt, wenn die Politik das umsetzt.
Und die sieht man auch. Und ich finde, einige altgediente oder auch neugediente berufsständische Forderungen sind mit drin. Agrardiesel auf europäisches Niveau heben. Ich glaube, das ist schon mal ein Erfolg. Vielleicht ist es nicht das, was man... ist nicht die Maximalforderung umgesetzt, aber es ist ein Erfolg, wenn das mit in der ZKL ist. Wie kam es denn dazu, dass der Punkt mit aufgerufen wurde?
Ja, das ist so einer dieser verborgenen Schätze, die man irgendwann mal besprochen hat vor einem halben Jahr und wo man immer nur aufpassen musste, dass der Jahr nicht verloren geht. Also das war ein Punkt, das hatten wir tatsächlich im Frühjahr schon so besprochen. Das ist schon ziemlich viel. Also das ist etwas mehr sogar, als wir vorher hatten, weil der durchschnittliche europäische Steuersatz liegt unter dem damaligen deutschen und auf jeden Fall deutlich unter dem, was die Bundesregierung jetzt beschlossen hat. Also wir würden uns da sogar leicht verbessern. Aber aus Sicht der Wettbewerbsgleichheit ist das nur fair und dann konnten wir das eben auch drin halten als Forderung.
Weiterer Punkt,
steuerliche Risikoausgleichsrücklage.
Ich habe es schon 100-mal gesagt und jedes Mal die steuerliche Risikoausgleichsrücklage ist mit drin. Ein Punkt, da muss ich nochmal nachfragen, weil ich mir noch nicht ganz erklären will, wo soll der hingehen. Es geht um die Stoffstrombilanz. Klar, ist eine berufsständische Forderung, alle Verbände sind sich da einig, die soll gestrichen werden. Den politischen Erfolg hatte man schon so gut wie in der Tasche. Dahinter schwebte aber noch so ein Nachfolgemodell. Jetzt haben Sie hier in der ZKL beschlossen, eine praxisgerechte gesamtbetriebliche Nährstoffbilanzierung. Und Sie werden hier auch zitiert, das ist das, womit man in Brüssel Werbung machen könnte, eine gute Neustadt der Düngepolitik. Ist das jetzt wirklich etwas anderes als die Stoffstrombilanz oder kommt dann nur die alte im neuen Gewand?
Nein, es ist was anderes. Und es lehnt sich im Gedanken erstmal an das Grundkonzept einer gesamtbetrieblichen Bilanz an, ja. Aber das Wichtigste ist eigentlich der zweite Teil, der dann bei den Forderungen steht, wie das umgesetzt werden soll, nämlich indem der ganze Rest wegkommt. Die ganze Düngebedarfsplanung, die bleibt zwar innerbetrieblich wichtig, aber das wird nicht mehr als Maß der Düngeberichterstattung gewählt. Und das heißt, auch die -20%, die wir bislang haben in diesen roten Gebieten und alles was, das würde alles entfallen. Also wir würden 80% der Regelung verlieren. Es wäre nur noch die Bilanz im Endeffekt entscheidend für den Betrieb. Und diese Bilanz, wir stand im ursprünglichen ZKL-Bericht, stand die Stoffstrombilanz explizit drin. Deswegen mussten wir sozusagen den Berg rauf verhandeln und sagen, nee, das muss jetzt geändert werden. Und da ist auch ein Mechanismus genannt, dass man ausgehend von einer Oftorbilanz, in Klammern aber nicht der Stoffstrombilanz, weil die wirklich noch einige andere Fehler hat, dass man von einer Oftorbilanz ausgeht und daraus ein praxisgerechtes Bilanzierungssystem entwickelt. Und da kann ich sagen, was ich mir darunter vorstelle und was auch zumindest in naturwissenschaftlichen Kreisen auch anerkannt ist. Niedersachsen hat das Landesamt für Bergbau und Energie gerade eine korrigierte Flächenbilanz gemacht, die dann auch gesamtbetrieblich anfängt, die wesentlichen Düngeein- und Ausgangsdaten berücksichtigt, aber zum Beispiel diese Luft, was an molekularer Stickstoff in die Luft geht, das völlig außen vor lässt. Also dass man gerade die vielen Buchungen, die nicht umweltrelevant sind, das Wort steht extra drin, umweltrelevante und nicht relevante Stickstoffflüsse, dass man die sauber trennt. Und das würde der wirklichen Lage in der Landwirtschaft viel, viel besser gerecht werden. Das ist recht komplex, deswegen kann man das auch in so einem Papier dann nicht komplett ausformulieren. Aber das heißt, wir müssen tatsächlich zu dem, wie viel Nitratgefährdung besteht für den Boden tatsächlich und auch fürs Grundwasser. Also für den Austrag aus dem Boden ins Grundwasser. Und das, denke ich, das kann man da hinkriegen. Und wenn man, also ich kenne eben aus einigen Bundesländern die Werte, wie die sich in den letzten 10 Jahren dramatisch nach unten verändert haben, da sehen wir in der Landwirtschaft inzwischen sehr, sehr gut aus. Da werden ein Großteil der Gebiete aus den Diskussionen völlig rauskommen.
Also eigentlich klingt es so nach einer ordentlichen Bürokratieabbaumaßnahme, muss aber noch ausdiskutiert werden und im Detail verfeinert.
Ja, genau. Das muss dann auch im Gesetzgebungsprozess kann man das ja auch dann umsetzen. Aber wir müssen natürlich, aber auch von der EU die Erlaubnis bekommen, zumindest dass die Duldung, dass sie nicht wieder dazwischen grätschen, wenn wir einen Systemwechsel betreiben. Also wir gehen vom Handlungsorientierten, wo jede einzelne Handlung vorgeschrieben wird im Endeffekt, gehen wir rum zu einem ergebnisorientierten Düngerecht. Und das wäre eine massive Bürokratieentlastung und ein tatsächlicher Systemwechsel, wie wir ihn zumindest in den wesentlichen Ansätzen 2017 schon mal hatten. Also das ist nichts völlig Neues, nur weiterentwickelt von der 2017er Düngeverordnung, aber nicht mehr diese Überregulierung, die wir seit 2020 haben.
Es ist ja grundsätzlich in Wissenschaft, Verwaltung, ein Trend zu sagen, wir müssen Ergebnisse prüfen, um das System zu ändern. Und da große Systeme sprechen Sie auch an und die ZKL empfiehlt einen vollständigen Ausstieg aus den flächengebundenen EU-Direktzahlungen. Steht uns ja an, wird die Diskussion läuft. Hat dieser Punkt vielleicht, dieser Kompromiss, ist der ein bisschen schwerer gefallen auf Ihrer Seite?
Auch erstmal wieder der Blick in den alten Bericht erleichtert sozusagen die Findung, das stand da schon drin. Mhm. Also das war so die Ausgangslage und da haben wir zumindest vom Bauernverband auch strategisch uns Richtung positioniert und ich habe gerade heute ein Interview von Präsident Ruckwied gesehen, dass wir auch dort gesagt haben, wir werden da mittelfristig aussteigen aus diesen direkten Flächenzahlungen, wenn die Konditionalitäten, die ja viele Betriebe besonders ärgern und stören, wenn die gleichzeitig mit abgeschafft werden. Und diese Verbindung haben wir auch in diesem Bericht drin. Und mittelfristig muss man auch sehen, wir haben einen immer höheren Pachtflächenanteil in den Betrieben. Der steigt jedes Jahrzehnt um 10% etwa an, 10% der Gesamtfläche. Und das heißt, dass zukünftig immer mehr Geld nicht bei den aktiven Landwirten landet, sondern eben bei den Verpachtenden. Und das macht es dann auch leichter, mittelfristig werden wir aus dem System aussteigen müssen. So ist es Beschlusslage im Deutschen Bauernverband, dass wir in die Richtung wollen. Aber es muss einen vernünftigen Übergang geben und die Rahmenbedingungen müssen stimmen.
Dann schiebe ich ganz kurz ein. Ich habe es nämlich mal am Anfang vergessen, es ist in dem Format wichtig zu erwähnen. Wir haben heute Donnerstag, den 28.11. Für jeder, der das später hört, dem ist es natürlich wichtig, wenn wir von Interviews von heute sprechen. Wer weiß, was sich auch in den nächsten Tagen bewegt. Mit Blick nach vorne, und Sie haben es eingangs auch schon gesagt, das ist ja jetzt kein Regelwerk, was ab morgen gilt, sondern eine Empfehlung. Und die kommt, würde ich sagen, zur besten Zeit, weil bald wählen wir eine neue Bundesregierung. Die könnte sich ja dieser Empfehlung direkt annehmen. Wie stark schätzen Sie das ein? Ist das, dass praktisch das agrarpolitische Wahlprogramm schon vorformuliert für die Parteien?
Also es wäre für Parteien klug, das zu übernehmen, weil damit machen sie sich wenig angreifbar und bedienen gleichzeitig auch viele Interessen, wo man sagt, das ist schon mal abgestimmt worden und ausverhandelt worden. Da machen wir keinen Fehler, wenn wir das übernehmen. Das anderswo leicht passieren kann. Und gerade so dieses Oma-Thema, Wettbewerbsfähigkeit als erstes, Nachhaltigkeit und Resilienz der Agrarbetriebe. Ich glaube, da können sich sehr, sehr viele hinter versammeln, aber dass wir die Wettbewerbsfähigkeit nach vorne gestellt haben, das ist auch ein neuer Aspekt. Das war in der ursprünglichen ZKL-Vereinbarung nicht so. Deswegen würde ich auch sagen, das können sich auch wirtschaftsfreundliche Parteien in ihr Wahlprogramm stellen. Das können aber auch Parteien sich in ihr Wahlprogramm stellen, die mehr der Nachhaltigkeit verbunden sind, der wirtschaftlichen und der ökologischen. Also von daher könnte das vielen Parteien helfen, wenn sie nicht wissen, was sie schreiben sollen, sollen sie doch da abschreiben.
Gerade dieser Punkt Wettbewerbsfähigkeit, dass der mit reinverhandelt wurde, diese hohen Stellenwert bekommen hat, das weiß ich aus eigener Erfahrung im Dialog mit Naturschutz. Das ist eine Leistung der gesamten Dialogjahre, die wir hinter uns haben. Und von daher, meinen Sie, müssen wir hier weitermachen auf einem Dialog oder sind wir jetzt fertig?
Wir müssen konkreter werden. Das ist wichtig. Also ich kenne das aus anderen Verhandlungskommissionen, wo man sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt, mit Naturschutz oder mit der Tierhaltung. Dann kommt man auch mehr zu Ergebnissen und vor allem muss dann auch die Politik mit dabei sein. Also wir müssen jetzt auch mal umsetzen. Es reicht nicht, man muss nicht ständig das Dach erneuern, weil man meint, das ist okay, das hält auch mal 10 oder 20 Jahre, sondern man muss dann auch mal an den Mauern und den Fundamenten mal wieder nachbessern. Also das ist, und auch mal so die Räume ausgestalten. Und das ist hier so, wir brauchen im Bereich der Tierhaltung, da ist leider in den letzten Jahren, bei den letzten beiden Regierungen, viel versäumt worden, da klare Regeln zu schaffen. Auch das, was die aktuelle Regierung angefangen hat, ist ja auch nur Stückwerk. So, und da brauchen wir jetzt eine Gemeinschaft von der Politik, aber auch von den Wirtschaftsbeteiligten, die an vielen Bereichen schon vorgearbeitet haben. Wir haben schon einen Herkunftsnachweis in der Tierhaltung für viele Bereiche ausverhandelt in der ZVKLH, Lebensmittelhandel und Landwirtschaft. Da hat man tatsächlich etwas zusammengestaltet und dann kann Politik darauf auch aufsatteln. Das Fehler der jetzigen Regierung war, dass sie gesagt hat, nee, das interessiert uns alles nicht. Wir machen zwar das so ungefähr, aber wir fangen nochmal komplett neu an und die Beteiligten fragen wir ganz zum Schluss. So rum sollte man das nicht tun. Und dann haben aber solche Kommissionen in kleinerem Format mit konkreten Aufgaben auch einen gewissen Sinn, aber dann muss die Administrative auch mit dabei sein.
Ja, kann ich nur auch nachvollziehen. Ich habe schon echt viele BundeslandwirtschaftsministerInnen gesehen, die ein Herkunftskennzeichen auf der Grünen Woche vorgestellt haben. Bisher habe ich noch keins auf dem Produkt gesehen. Das muss was heißen. Abschließend, was ist denn Ihr größter Erfolg in diesem ganzen Bericht? Wovon hätten Sie vorher nie gedacht, dass Sie es mit reinbekommen?
Also worauf ich gehofft habe, aber was ich nicht erwartet habe, ist, dass wir eine Zustimmung von der Naturschutzseite bekommen haben, dass wir für zusätzliche Auflagen, die Landwirte über kooperative Maßnahmen, aber auch über die gute fachliche Praxis hinaus in den Schutzgebieten bekommen. Und dass wir da einen verpflichtenden Nachteilsausgleich des Staates verankert bekommen. Also das ist wirklich ein neues Element, was wir nur in einzelnen Bundesländern in Ansätzen haben, aber was bundesweit im Naturschutzgesetz so nicht drin ist. Wenn wir das dann in Politik umsetzen würden, wäre das tatsächlich ein erheblicher Fortschritt, weil es die Angst der landwirtschaftlichen Betriebe vor zusätzlichen Auflagen deutlich reduzieren würde. Und ich denke, würde uns auch eine ganz andere Position geben.
Konkret
glaube,
als Beispiel würde das bedeuten, mal angenommen,
also ich,
im Wasserschutzgebiet wird ein bestimmtes Mittel verboten, Glyphosat, mal angenommen, ja. Und das ist ein Gesetz und diese Auflage würde dann verpflichtet
entschädigt. Es wird ausgeglichen. Und zwar im Zweifel auch betriebsindividuell. Das heißt, ich habe, dieser Ausgleich ist zu zahlen, egal wie die Haushaltslage das gerade aussieht, ob der Staat sich das leisten kann. Nein, das hat er zu zahlen, zum Beispiel beim Glyphosat. Das kann auch zum Beispiel für eine Düngebeschränkung in einem Naturschutzgebiet sein. Wenn das über die gute fachliche Praxis hinausgeht, ist das zu zahlen. Und zwar dann auch an denjenigen Landwirt. Und der kann auch sagen, in meinem Betrieb fehlt mir dann so viel Futter, das müssen wir mal individuell neu berechnen. Das kann richtig viel werden.
Wow. Da haben wir ja wirklich ein sehr gutes Programm für die nächste Bundesregierung. Und ich glaube, die sollten sich dann auch bei allen Beteiligten der ZKL bedanken fürs Vorarbeiten. Und der Rest muss jetzt umsetzen. Und ich bedanke mich für das kurze, spontane Gespräch. Hat mir sehr viel Freude bereitet und wünsche auch weiterhin Erfolg auf allen Ebenen bei Ihnen.
Dankeschön.